So, hallo, ich glaube, wir können pünktlich loslegen, wenn ich das richtig so sehe. Hallo zusammen, ich freue mich, Sie alle bei einem weiteren Online-Event der Manager Lounge begrüßen zu dürfen. Diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast, der uns aus erster Hand über eins der weltweit spannendsten Unternehmen berichten wird, den Elektroautohersteller Tesla. Unser Gesprächspartner Jochen Rudert war 10 Jahre lang an vorderster Front bei Tesla dabei. Er heuerte 2009 bei Tesla an. Damals hatte das Unternehmen gerade sein allererstes Modell, einen Roadster, auf den Markt gebracht. Und der entstand mehr oder weniger in Handarbeit und fuhr mit Laptop-Batterien. Seither ist Tesla im Eiltempo zu einem echten Konkurrenten für Deutschlands Autobauer aufgestiegen, mit Modellen wie dem Model S oder dem Model 3, deren Reichweiten mit einer Akkuladung nach wie vor kaum zu schlagen sind. In seinen 10 Jahren bei Tesla baute Jochen das Geschäft in Europa auf. Von 2016 bis 2019 war er Teslas Zentraleuropa-Chef und berichtete zeitweise direkt an Tesla-Chef Elon Musk. Musk wiederum gilt als visionärer, aber auch sehr fordernder CEO, der seinen Mitarbeitern viel abverlangt. Deshalb freue ich mich, von Jochen zu hören, was er mit Musk und Tesla persönlich erlebt hat. Mein Name ist Wilfried Eckl-Dorner. Ich bin Redakteur des Manager-Magazins und berichte seit dem Jahr 2009 über Elektromobilität und neue Mobilitätsdienste. Jetzt ganz kurz zum Ablauf des Online-Events. Ich werde Jochen jetzt rund 25 Minuten zu seiner Zeit bei Tesla, zur Reaktion der deutschen Autobauer und zur Mobilität von morgen interviewen. Danach können Sie Jochen Rudert Ihre ganz persönlichen Fragen stellen, und zwar bitte im Chat via WhatsApp. Ich lese die Fragen dann vor. Ein Hinweis noch: Fragen etwa zu Elon Musks persönlichen Beziehungen oder zu Details der Personalpolitik von Tesla können wir da nicht berücksichtigen. Also Jochen, dann legen wir mal los.
Hallo in die Runde.
Warum hast du 2009 beschlossen, deinen sicheren Job bei einem deutschen Autobauer hinzuwerfen und bei einem damals unbekannten Startup anzuheuern? Und wie genau lief da deine Bewerbung ab?
Ja, es war eigentlich eine ganz spannende Zeit. Ich kann mich noch gut erinnern. Es war so Spätsommer 2008. Da habe ich die Automobilrevue, das ist ein Schweizer Autoheft, in die Hand bekommen. Ich war damals bei der BMW Schweiz AG angestellt. Und auf der Titelseite war der Tesla Roadster abgelichtet. Und ich habe dann direkt auf dem Gang eigentlich diesen Artikel verschlungen und mich dann gefragt, wow, was passiert denn da im Silicon Valley? Eigentlich treiben doch die großen deutschen Autohersteller vor allem die Autobranche vor sich her und bringen und stehen für die Innovationen. Und da passiert irgendwas, wo so völlig überraschend war. Und ich habe dann eigentlich meine Research begonnen. Ich habe mich dann 3, 4 Tage mit dem Thema intensiv beschäftigt, auch mit dem elektrischen Antrieb, mit Batterien etc. Und habe dann für mich beschlossen, da will ich dabei sein. Was mache ich eigentlich noch hier bei BMW? Und habe auf der Reise dann auch zwei Kollegen von BMW begeistert dafür. Und dann haben wir die verrückte Idee gehabt, eine Gruppenbewerbung abzuschicken nach Kalifornien. Haben das dann auch gemacht und wahrscheinlich wenig überraschend nie was gehört von Tesla, haben dann noch ein bisschen Follow-ups gemacht, 2, 3 E-Mails, und irgendwie ist es dann so versandet. Ich habe aber für mich dann nicht aufgegeben und bin dann weiter dran geblieben und habe dann irgendwann auch tatsächlich einen Ansprechpartner an der Strippe gehabt und ja, und habe dann nochmal mein Interesse bekundet, hier in Europa auch Teil vom Team zu werden. Leider ist der Kollege dann ein paar Wochen später nicht mehr in der Firma gewesen. Dann musste ich wieder von Neuem beginnen. Also es war sehr, sehr holprig zum Start schon weg. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft, auf dem Salon Genf dann meinen ersten Interviewtermin auch mit Tesla zu bekommen. Und was ich da gesehen habe, das hat mich sofort begeistert. Dieser kalifornische Spirit, die Frische, die jungen Leute, die da den Roadster präsentiert haben. Und so kam es dann, dass ich mich ein paar Wochen später auch direkt mit dem Elon Musk in dem Interview wiederfand. Wir haben dann 1,5 Stunden über Elektrifizierung, autonomes Fahren, über die Modellpalette von Tesla, die zukünftig auch rauskommen soll, unterhalten. Und ja, Tesla hat, oder der Elon hat halt persönlich damals noch interviewt, weil Tesla so klein war. Es war 400 Mann stark oder schwach, die Firma damals. Und da hat er noch jeden persönlich auch sprechen wollen. Und am Ende habe ich ihn dann gefragt, das klingt ja alles super, wie geht es denn jetzt weiter mit mir? Und hätte dann irgendwas Politisches erwartet, wir müssen noch 2, 3 Leute sprechen oder uns intern noch abstimmen. Aber so wie man halt kennt, als Straight-Shooter, meinte dann, du kündigst jetzt bei BMW und fängst nächste Woche bei uns an. Ganz so schnell ging es dann doch nicht. Aber ich kann mich noch gut erinnern, am im Juli, das war 31. Juli, es war ein Freitag, habe ich dann mich verabschiedet bei BMW und man sollte dann meinen, es geht dann montags bei Tesla los, aber es ging dann schon den Samstag los, also am nächsten Tag auf einem ersten Event und so hat meine Reise dann bei Tesla begonnen, genau.
Wow, also das heißt, du hast bei Tesla diese Reise von der Bastelbude, wenn man es mal so ein bisschen despektierlich sagen kann. Ja, zum Autohersteller, zum großen Autohersteller mit 10.000 Mitarbeitern miterlebt, nämlich eigentlich genau in der zentralen Zeit. Vielleicht kannst du so anhand von ein paar Beispielen erläutern, wie sich denn Tesla in der Zeit so verändert und professionalisiert hat. Vielleicht damit wir auch an ein paar Beispielen festmachen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wenn wir bei dem Salon Genf bleiben, wo ich mein erstes Gespräch hatte, ich meine, der Stand war versteckt hinter einer Rolltreppe. Der Stand war kleiner wie das Auto, also irgendwie so 20 Quadratmeter. Ich konnte mich noch gut erinnern, das Vorderrad von dem Roadster stand über den Stand hinaus. Und da ist man heute natürlich, was den Markenauftritt und das ganze Marketing drumherum kennt von Tesla, ganz anders unterwegs. Ne? Ich habe auch in den ersten Wochen dann mal meinen Chef gefragt, ob es nicht doch irgendwie Onboarding-Material gibt, ob es ein Handbuch gibt, irgendwie ein Manual oder sowas. Und auf die E-Mail hat er dann nur geantwortet, www.google.com, Happy Birthday. Ja? Also das Handbuch haben wir damals eigentlich geschrieben. Wir haben gerade die Firma aufgebaut und da ging es natürlich gerade in den ersten Jahren ganz stark drum, viel zu probieren, Trial and Error, Best Practice zu sammeln und die Autobranche selbst auch kennenzulernen und das Vertriebsmodell, das funktionieren wird oder kann, auch selbst kennenzulernen. Und da haben sich natürlich die Märkte auch so gegenseitig gepusht und viele Ideen ausgetauscht. Auch was den Produktionsprozess angeht, zu Beginn hat man noch mit einem Partner zusammengearbeitet, der den Roadster auch mitgebaut hat. Der Roadster an sich war von Hand gebaut und ein paar Jahre später musste man dann eine automatisierte Fertigung für das Model S plötzlich aufbauen. Also nicht nur das Auto, sondern auch noch das Werk und die Automatisierung dahinter. Und da hat die Firma an sich natürlich eine unglaubliche Lernkurve, eine steile Lernkurve durchmachen müssen, um das alles zu stemmen. Und das war natürlich eine sehr, sehr faszinierende Zeit. Wenn man dann ein bisschen vorspult, meine letzten Jahre bei Tesla, gerade so die du auch beschrieben hast, wo ich dann die Region Central Europe leiten durfte, da gab es mittlerweile schon 40.000, 50.000 Mitarbeiter. Und man war immer noch sehr bemüht um flache Hierarchien. Aber es gab natürlich notwendige Strukturen, Prozesse, Vorgehensweise, wie man auch Dinge anpackt und hat da aber natürlich vor den ersten Jahren auch aus den ganzen Erfahrungen ganz gut gelernt. Ja.
Genau, aber weil wir gerade beim Thema sind, du warst ja so Außenposten in Europa. Was mich auch nochmal interessieren würde, wie hat sich denn deine Zusammenarbeit mit Musk da gestaltet und wie hat sich das vielleicht auch in der Zeit verändert? Wie hat er selber sich ja da auch verändert? Weil das ist ja doch die zentrale Zeit für Tesla. Vielleicht kannst du das so ein bisschen erläutern.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder in meiner Zeit eigentlich direkt an ihn berichtet, vor allem die letzten Jahre, aber auch zu Beginn war er sehr nah dran. Also ich kann mich an Meetings direkt in den ersten ein, zwei Monaten erinnern, wo wir uns in London getroffen haben oder auch viele Telefonkonferenzen immer wieder mit ihm hatten. Also er war sehr nah am Geschehen dran. Und was mich immer fasziniert hat, auch beispielsweise, wie es im Vorstellungsgespräch schon war, wie exakt er die Zukunft vorhergesagt hat für die Firma, für die Produkte, also diese visionäre Kraft. Er hat mir komplett den Fahrplan vorgelegt, eigentlich damals schon, dass dann nach dem Roadster das Model S kommt und dann das Model X kommt und die jeweiligen Zwischenschritte. Er war jetzt nicht immer ganz genau mit den Daten, Monaten oder Quartalen, aber alles ist so passiert und alles ist so gekommen, auch wie er es gesagt hat. Er wurde ja oft in der Industrie dann auch verschrien als der Ankündigungsweltmeister, der viele Versprechungen macht. Aber wenn man so rekapituliert, der Mann hat Raketen ins All geflogen, wie er es angekündigt hat, der den Roadster auf die Straße gebracht, das Model S, Model X, die ganzen Fahrzeuge im Nachgang und hat damit natürlich auch die Kritiker mundtot gemacht, indem er immer wieder mit Taten dann auch überzeugt hat. Ich persönlich habe ihn als sehr zugänglich auch wahrgenommen. Also ich habe viel Austausch auch gerade per E-Mail mit ihm gehabt. Und da kriegt man auf das Feedback, das kommt 20, 30 Minuten später. Also und dann wusste man wieder und hatte die Guidance eigentlich, um auch wieder weiterarbeiten zu können und die entsprechende Richtung. Ja. Er hat es auch stark und sehr gut verstanden, als Führungskraft in Bildern zu sprechen. Er hat mir zum Beispiel mal gesagt, naja Jochen, ich muss jetzt nicht immer wissen, ob also wenn man sich das Ganze so als Bootsreise vorstellt, ich muss jetzt nicht immer wissen, wann tröpfelt es oder wann regnet es, aber wenn ein Riff vor uns ist, dann bitte laut trommeln und involviere mich an der Stelle. Und da habe ich natürlich auch persönlich unglaublich stark gelernt, in Challenges, in Herausforderungen zu denken und die dann entsprechend anzupacken und an den richtigen Stellen den Support auch anzufordern. Man darf sich jetzt nichts vormachen. Ich meine, der Mann fliegt Raketen ins All. Da kommt man jetzt auch nicht mit jedem Mickey-Maus-Problem um die Ecke. Dafür wird man ja auch bezahlt. Aber das war genau das Spannende, was mich eigentlich immer auch fasziniert hat. Was wenige eigentlich wissen, er war ja nicht nur CEO bei Tesla oder ist es auch heute noch, sondern gerade die ersten, ich glaube, 5, 6 Jahre auch Chief Product Architect. Und hat da sehr nah auch am Produkt gewirkt. Also beispielsweise die Roadster, die nach Europa kamen, die hat er auch persönlich abgenommen. Mit allen ist er eine Probefahrt, hat er eine kleine Probefahrt gemacht ins Werk. Wenn ich in Kalifornien war, man hat ihn immer wieder im Werk gesehen und nah am Produkt und bei den Ingenieuren. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat man ein Meeting, da ist das Model X um die Ecke gebogen, die Falcon Wing Doors sind aufgegangen, da kam der Chefdesigner, der Elon und der Chefentwickler raus. Also er war da schon sehr, sehr nah dran und hat maßgeblich da auch durch das Produkt den Erfolg von Tesla mitgestaltet. Ja.
Genau, ich finde auch diesen Punkt sehr spannend, wie anders so ein Unternehmen arbeitet. Du hast ja vor deiner Zeit bei Tesla lange bei BMW gearbeitet, haben wir ja vorhin schon auch gehört und erwähnt. Ja. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben, wie unterscheidet sich denn die Arbeit bei einem traditionellen Oldschool-Autobauer versus dem Startup oder jetzt nicht mehr Startup, aber dem Elektroautobauer Tesla, der vieles anders macht? Vielleicht kannst du da ein paar Beispiele bringen.
Ja, natürlich, klar. Also auf den ersten Blick könnte man jetzt natürlich sagen, naja, beide bauen halt Autos, ne? Aber wenn man dann ein bisschen tiefer geht, sieht man, dass es eigentlich auf allen Ebenen Unterschiede gibt und große Unterschiede. Zum einen hat Tesla natürlich den unmittelbaren Fokus nur auf Elektrofahrzeuge. Ja? Man hat nicht diesen Ballast wie jetzt ein großer Autohersteller, ob es jetzt BMW, VW oder die anderen sind. Was mache ich mit meinen Motorenwerken? Was mache ich mit den Ingenieuren, die sich um die Verbrennungsmotoren kennen? Was mache ich mit den Soundingenieuren, die die Auspuffanlage irgendwie handeln? Ja? Man muss sich auch nicht um die Vergangenheit kümmern, Stichwort Dieselgate beispielsweise. Also man kann da im Hier leben und in der Zukunft leben. Und so hat Tesla natürlich ganz stark auch gepunktet und diese Innovation immer vorangetrieben. Als Pionier ist es natürlich auch so, dass man sehr viel selbst machen muss. Man hat entsprechend eine hohe Fertigungstiefe im Vergleich zu den anderen. Also ich bin hier im Süddeutschen unterwegs, da sieht man natürlich um Daimler, um BMW ganze Netze von Zulieferern, die sich da aufgebaut haben. Aber als Pionier gibt es halt diese Netzwerke so stark nicht, wenn man... Also es gibt nicht die Fußspuren, in die man reintreten kann, in diese bekannten Wege, sondern man muss da natürlich auch neue und eigene Wege gehen. Es geht beim Distributionsmodell weiter. Tesla hat ja eigene Stores, ein eigenes Service Center. Also in irgendeiner Form berichten alle Mitarbeiter an den Elon über gewisse Management-Ebenen. Und bei den großen Autoherstellern sind es natürlich Franchise-Verträge, also externe Händler. Die bekommen es noch hin aus der Historie, weil sie die letzten Jahrzehnte die Verbrenner verkauft haben, die auch weiter zu vermarkten. Hybrid klappt auch noch so, aber man sieht es jetzt dann bei der Vermarktung von den ersten Elektroautos, die dann auch zu ihnen kommen. Da wird es schon schwierig. Und dann ist es natürlich auch irgendwo eine Glaubensfrage, dem einen Kunden ein Verbrennungsfahrzeug zu verkaufen und dem anderen ein Elektrofahrzeug. Das ist irgendwie wie so eine Religion. Man kann jetzt nicht evangelisch und katholisch gleichzeitig sein. Da geht es auch um Glaubwürdigkeit. Und da stößt natürlich so ein Modell auch, also die Vergangenheit auch immer wieder an ihre Grenzen. Und wenn man das Produkt anschaut, da gibt es natürlich auch frappante Unterschiede. Nicht nur, dass es rein elektrisch ist, sondern das Fahrzeug kommt ohne Getriebe, ja, mit einem Gang. Das verstehen viele nicht. Man hat zwei Kofferräume. Es gibt gratis Strom ein Leben lang, wenn man heute ein Model S und Model X kauft. Also da gibt es eigentlich dann auf allen Ebenen unterschiedliche Herangehensweisen. Man hat einfach komplettes Konzept neu gedacht. Und das ist, was Tesla natürlich auch von den Großen unterscheidet.
Okay, noch so eine Frage zum Produktionsprozess bei Tesla. Als Tesla 2017 das deutlich günstigere Model 3 auf den Markt brachte, gab es ja anfangs richtig große Produktionsprobleme, die ja auch medial breitgetreten, aber da wurde zumindest breit drüber berichtet. Kannst du vielleicht mal sagen, wie stark hat denn dieser Model 3 Launch das Unternehmen verändert? Was ist dadurch anders geworden und waren die Probleme wirklich so, naja, so Make or Break, wie es so schön heißt, also so okay. Existenzbedrohend, wie es damals aussah.
Ja, also ich kenne natürlich die Berichterstattung von damals noch zu gut. Es war für mich als Interner, war diese Außenbetrachtung sehr spannend, weil es eben, wie du sagst, als Make and Break auch oft dargestellt wurde. Aber eigentlich ist es ja so, bei einem Startup muss ja jeder Schuss davor schon sitzen. Ja? Wenn der Roadster nicht funktioniert hätte, wären wir nicht zum Model S gekommen. Wenn dann das Model S nicht funktioniert und keinen Absatzmarkt findet, dann kommt man nicht zum Model X. Und vom Model X dann zum Model 3 hätte dann auch nicht geklappt. Also wenn die ganze Reise davor gescheitert wäre, dann wären wir gar nicht so weit gekommen. Und um ein Beispiel rauszugreifen, BMW hat jetzt diese Herausforderung nicht. Wenn der neue Einser halt floppt, dann hat man noch 20 andere Fahrzeuge, mit denen man den Absatz retten kann und entsprechend auch in die Zukunft fährt. Ja, aber das hat man halt als Startup nicht. Und ich kann dennoch aber gut nachvollziehen, dass es so dargestellt wurde von außen. Aber eigentlich war der Make-and-Break-Point schon viel früher. Ich glaube, es war so 2011, 2012, als man dann vom Roadster ein handgebautes Auto, ja, wo man 700 Stück mit einem Partner produziert hat, dann plötzlich auf 21.000 Einheiten mit dem Model S skalieren musste, den Werk aufbauen musste, Automatisierung aufbauen musste. Weg von der Handfertigung hin eben zum Fließband. Und ich war auch selbst in der Zeit oft im Werk. Da kamen dann irgendwie die KUKA-Roboter an beispielsweise. Und man musste sich nicht nur um die Produktentwicklung kümmern, sondern auch den Aufbau vom Werk. Und das war eigentlich der große Make-and-Break-Point schon damals. Und so, wenn man sich den Aktienverlauf dann auch anschaut, von 2011 auf 2012 ist beispielsweise auch die Aktie geklettert, ich glaube von 20, 25 Dollar auf 150, 200 Dollar, also fast Faktor 10. Da hat man schon gewusst, okay, die meinen es ernst. Das hat natürlich niemand das Model 3 auch intern nicht unterschätzt, auch was das mitbringt, weil natürlich ein ganz anderes Volumen noch dahinter steckt. Aber wir wussten, wir schaffen das, weil wir haben es ja vorher schon geschafft. Der Hochlauf des Model S und X hat geklappt. Warum soll es jetzt diesmal nicht schaffen, klappen? Aber als es natürlich dann soweit war, gab es auch eine unglaubliche Euphorie in der Firma, viel Begeisterung, viel Stolz. Man ist wirklich im Massenmarkt jetzt angekommen und hat es, wenn man so möchte, auch geschafft und ist da durch. Ne? Weil fairerweise muss man natürlich sagen, bei dem kleinen Volumen konnte man öfters noch individuelle Lösungen finden, aber mit dem Model 3 gab es dann natürlich die Veränderung auch zu mehr Standardisierung, mehr Struktur, mehr Prozess, mehr auf Effizienz musste man auch achten, weil natürlich diese 40, 45.000 oder 50.000 Mitarbeiter dann ganz anders orchestriert werden mussten. Aber da hat sich auch viel an der Organisation natürlich getan.
Genau, wenn man das so im Rückblick betrachtet, war es ja eigentlich so, dass die deutschen Autobauer Tesla zuerst mal gar nicht ernst genommen haben und gemeint haben, das wird nichts. Dann haben sie über die Produktionsprobleme gelächelt, also oh, das Tesla Model 3, oh, das kann nichts werden. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie weit hinterherfahren. Welche Entscheidungen oder welche strategischen Entscheidungen hat Tesla denn eigentlich deiner Meinung nach getroffen, die so im Rückblick einen echten Vorsprung vor der Konkurrenz gebracht haben? Und wie hat sich das der Markt dann letztlich auch entwickelt oder wie hat sich Tesla da positioniert?
Ja. Also man muss fairerweise sagen, so Konzerne sind natürlich sehr gut im Erhalten, ja, dass die Produktpalette, die man heute hat, ein bisschen weiterzuentwickeln, sind aber weniger dafür bekannt, zu revolutionieren. Dafür braucht es halt eben auch Startups, das kennt man auch aus einer Chemie- und Pharmabranche, wo oft dann die Innovationen rauskommen und eben ähnlich ist es jetzt mit Tesla auch passiert, dass man diese unglaubliche Innovationsfreude aus dem Silicon Valley da auch gespürt hat. Zu den strategischen Entscheidungen. Also ich denke, was ganz wichtig war für Tesla, war dieser Top-Down-Ansatz, ja, dass man eingestiegen ist mit dem Tesla Roadster und dann nach unten in den Massenmarkt gegangen ist. Also man hat erstmal Vertrauen aufbauen können bei Stakeholdern, bei den Kunden, auch Begeisterung schaffen können mit einem Fahrzeug, das schnittig aussah, das unglaublich viel Emotionen auch geweckt hat mit der Performance und Reichweite damals, was es damals so noch nicht gab bei einem Elektroauto. Der Elon hat ja auch öffentlich dann mal gesagt, er hat es ein bisschen bereut, mit dem Roadster eingestiegen zu sein. Er wäre in der Rückspiegelbetrachtung gerne direkt mit dem Model S eingestiegen, aber wahrscheinlich war dieses Vertrauen notwendig, um dann auch so später zu skalieren. Und das sieht man natürlich heute auch mit anderen Elektroauto-Startups, die direkt in ihrem Zielsegment auch einsteigen wollen, häufig der Massenmarkt, weil da natürlich Volumen dahinter steckt, aber die haben dann multiple Herausforderungen. Ja? Also man muss das Auto entwickeln, man muss die Produktion aufbauen, man muss Mitarbeiter und nicht wenige, sondern Tausenderbereich oder Zehntausenderbereich muss man einstellen und orchestrieren, man muss eine Supply Chain aufbauen und da gab es heute beispielsweise auch jetzt die Meldung von Biden, dass man da ja kurz vor der Pleite steht oder alles nochmal überdenkt. Ne? Und das ist natürlich genau auf so einen Ansatz dann auch zurückzufahren, eher so top-down zu wachsen. Ich glaube, das war eine ganz wichtige, große Entscheidung. Ein anderes großes Thema, gerade beim Elektroauto, ist natürlich auch die Reichweitenangst. Tesla hat es von Anfang an eigentlich verstanden, große Batterien in ihren Fahrzeugen zu bauen, um eben 300, 400, 500 Kilometer auch Reichweite zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz, einmal im Jahr fährt jeder in Urlaub, ja, nach Südfrankreich oder Spanien oder wo auch immer hin. Und da brauchst du natürlich auch eine Antwort, weil so ein Fahrzeug ist halt kein Zweitwagen. Und da dann das Supercharger, das Tesla Supercharger-Netz aufzubauen, das war natürlich rückblickend extrem viel wert. Und da gehen große Hersteller oder die etablierten Konzerne gehen mit sowas natürlich anders um. Da wird dann mal schnell analysiert, okay, es gibt keinen Standard, dann müssen wir mal abwarten, wir müssen erst auf einen Standard einigen und Tesla prescht dann natürlich vor und sagt, hey, dann machen wir halt den Standard und bauen dieses Ladenetz auf, dass wir eine Antwort für unsere Kunden haben. Und ich denke, als drittes großes Thema, was Tesla dann auch unterscheidet oder wo man wirklich eine wichtige Weichenstellung gemacht hat, ist natürlich das ganze Thema der Software. Also man begreift das Fahrzeug auch eher als PC auf vier Rädern. Das Engineering, wo die Kompetenz der großen anderen Autohersteller sind und weniger beim Software-Thema, das hat man sich angeeignet über die Jahre. Aber man hat diesen Blick auf das Fahrzeug, dass es wirklich eher Software ist, eher ein PC ist, hat man nie verloren. Es gibt Over-the-Air-Updates, da gab es mal ein Weihnachtsgeschenk für die Kunden, dass plötzlich von 0 auf 100 das Tesla Model S ein paar Zehntelsekunden noch schneller wurde, dass man den Kunden durch Ansteuerung der Elektronik nochmal mehr Reichweite geben konnte. Und das hat natürlich schon für viel Begeisterung gesorgt und sorgt auch heute noch für viel Begeisterung.
Wenn man das jetzt so ein bisschen betrachtet, so hat sich ja auch vieles in dem Markt entwickelt. Tesla hat da auch sehr kluge oder sehr, sehr ungewöhnliche oder andere Entscheidungen getroffen und ist da bei vielen Dingen auch voraus. Reagieren deiner Meinung nach die deutschen Autohersteller jetzt angemessen und richtig darauf, sozusagen auf den sich entwickelnden Markt oder haben Sie den Schuss oder sozusagen Schuss noch nicht gehört, ist vielleicht zu hart formuliert, aber ja. Haben Sie noch immer nicht ganz begriffen, in welche Richtung die Reise geht oder glauben einfach, dass das Elektroauto nicht so groß sein wird und Sie dort deshalb eher weiter mit Verbrennermotoren arbeiten können? Also wenn du da ein bisschen was dazu sagen kannst.
Ja, natürlich. Also eigentlich hat jeder Spieler, so BMW, VW, Daimler, hat jeder so seine eigene Historie, den eigenen Zugang zur Elektromobilität. Ich glaube, BMW hat ziemlich früh angefangen mit dem i3 und dann auch i8 vor ein paar Jahren. Dann gab es einen Chefwechsel und man hat das Thema wieder verpennt und heute kommt man mit einer Neuauflage vom i3 und hätte eigentlich viel schneller schon wirklich auf Augenhöhe von Tesla auch sein können, aber hat die Chance nicht genutzt. Ich glaube heute, ein Spieler, der es verstanden hat, ist wirklich Volkswagen mit dem ID3. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, was mit Matisse passiert, dass er da die Volkswagen-Führung, also die Kernmarkenführung abgeben musste. Aber nichtsdestotrotz, der hat unheimlich viel bewegt, dann auch in Wolfsburg und hat den Konzern an der Stelle wirklich auf die Zukunft geführt. Da merkt man natürlich nichtsdestotrotz, man hat die Kompetenz beim Autobau, eine Plattform zu entwickeln und das Thema Software hat man ein bisschen zu stiefmütterlich betrachtet und es sorgt jetzt auch für leichte Verzögerungen von dem ID3, aber ich bin überzeugt, man bekommt es hin und das Fahrzeug wird dann auch im Spätsommer auf die Straße kommen und dann wird es natürlich spannend, wenn man dann einen deutschen Konkurrenten hat, der ab 30.000 Euro losgeht und das Model 3 ab 45.000 Euro, wenn man dann auch an die Car-Policies der deutschen DAX-Konzerne etc. denkt. Ich glaube, da hat man eine gute Chance, da auch wieder aufzuholen. Bei Daimler spürt man natürlich so das Thema, wenn man sich nicht früh um die Supply Chain auch kümmert, was Batterien angeht, dass es dann zu Produktionsverzögerungen kommen kann. Der EQC, der lange angekündigt war, kommt jetzt endlich in homöopathischen Mengen und dann große Stückzahlen um Jahreswechseln. Dafür startet man aber wenigstens nächstes Jahr durch. Ich glaube, mit dem Hochlauf von 3 Elektrofahrzeugen. Also es passiert jetzt was, aber man ist in der Defensive und muss aufholen erstmal.
Okay, das heißt, du meinst, manche haben etwas schneller reagiert, aber in Wirklichkeit haben sie alle zu langsam reagiert.
100%, definitiv. Okay. Ich meine, die Ausrede Corona kann jetzt natürlich jeder ziehen, so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, an der Stelle, was man den deutschen Autoherstellern wahrscheinlich zugute halten kann, man ist sehr gut kapitalisiert. Bei Daimler waren es, glaube ich, zu Beginn von Corona 24 Milliarden und man hat nochmal 12 Milliarden Kreditlinie sich besorgt, um da auch gut aus dieser Krise rauszukommen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich ein spannendes Jahr auch für die Autobranche insgesamt. Also die Gespräche, die ich da mit Top-Managern führe und die Worst-Case-Szenarien, die da auch gemalt werden teilweise. Also ich glaube, man kann es konsolidieren. Geht man davon aus, dass 20 Millionen Fahrzeuge fehlen werden oder der Absatzmarkt, also eine Größe von Europa, die plötzlich dann auch wegfällt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es natürlich zu Verdrängen auch führen wird. Aber ich glaube, dass sind die Deutschen ganz gut aufgestellt, durch diese Krise dann zu kommen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es eher schwierig auch für das ein oder andere Startup, das noch nicht so weit ist und noch nicht das Vertrauen so weit hat und alles so weit aufgebaut hat. Da wird es ein bisschen anstrengender, glaube ich.
Genau, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, wie meinst du denn, wird sich der Markt für Elektroautos in den nächsten Jahren entwickeln? Also ja, vor allem jetzt mal in Europa, ist, glaube ich, die einfache Variante. Wenn du willst, kannst du auch was zu China sagen oder so. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Annahmen darüber. Manche meinen, es geht sehr schnell, andere meinen wiederum, es geht dann doch ein bisschen langsamer. Mit Corona ist man sich jetzt auch nicht sicher, wie das hinführt. Vielleicht kannst du da mal deine persönliche Einschätzung ein bisschen geben.
Natürlich, also es gibt ja nicht das Europa, was den Absatzmarkt angeht für Elektrofahrzeuge. Jeder Markt ist selbstständig unterwegs, wenn man so möchte. Und das hat dann zur Folge, dass es beispielsweise Norwegen schon sehr früh verstanden hat, unsere Erdölreserven laufen aus. Wir müssen uns da breiter aufstellen und hat schon sehr, sehr früh auch den Absatz von Elektroautos gefördert. So kommt es dann heute, dass man schon Zulassungszahlen von über 50% hat. Ja? Also das meistverkaufte Auto heute schon in Norwegen, das sind Elektroautos, ja, nicht mehr Verbrenner. Wenn man dann nach Deutschland blickt, da ist man irgendwo in der Zulassungsstatistik bei einem niedrigen einstelligen Prozentwert. Ich glaube, es verändert sich jetzt gerade, dass man von den 2, 3 auf die 5, 6, also immerhin eine Verdopplung kommt. Und ich glaube aber genauso wird es auch weitergehen, weil was wir sehen ist, dass die Corona-Krise natürlich auch was mit der Bevölkerung, mit den Menschen macht. Das Konsumverhalten wird überdacht. Man möchte ethisch korrekte Produkte auch besitzen und investieren. Und das wird den Elektroautos zugutekommen aus meiner Sicht. Es gibt auch viele Märkte und viele Länder, die beispielsweise dann auch ein Verbrennerverbot aussprechen. Also Norwegen ist bei 2025 Schluss. Es gibt andere europäische Länder, es ist mal ab 2030 dann, muss man dann oder hat man nur noch die Möglichkeit, Elektroautos oder alternative Antriebe zuzulassen oder zu kaufen als Konsument. Also ich glaube, das wird dem Boom und dem Elektroauto nochmal auf neue Höhen helfen. Wenn man jetzt schaut, was in Deutschland auch passiert, natürlich mit dem neuen Konjunkturpaket, da wurden auch ganz viele Anreize geschaffen. Und ich kriege auch gerade mit, dass in anderen Ländern natürlich ähnliche Anreize auch überdacht werden und gerade gestrickt werden, um dem Elektroauto weiter auf die Front oder auf die vordersten Plätze zu helfen. Und vielleicht nur noch ein Beispiel. Wenn man sich jetzt den Einstiegsmotor von dem VW Golf anschaut, 1 Liter Benziner, schon der ist mit 102 Gramm CO2 pro Kilometer über der Grenznorm, die EU gesetzt hat, von 95 Gramm pro CO2. Also da wird eigentlich schon deutlich, das, was passieren muss und dass es nur mit einer Elektrifizierungsstrategie auch in die richtige Richtung geht.
Genau, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz auf dich zu sprechen und auf dein neues Unternehmen. Mit Much Better Electric bleibst du ja der Autobranche treu. Jetzt bist du auch noch im Beirat des Elektro-Kleinwagenherstellers Microlino eingezogen. Was genau machst du denn jetzt eigentlich in Zukunft und warum glaubst du, dass das wichtig ist?
Genau, also ich habe vor ein paar Monaten quasi mein eigenes Startup gegründet, wenn man so möchte. Ich unterstütze jetzt Elektroautohersteller, vor allem Startups, die in Europa Fuß fassen wollen. Die müssen aber im nachhaltigen Transportbereich unterwegs sein. Und ich helfe da so klassisch bei Go-to-Market-Strategien, beim Businessplan, bei Vertriebskonzepten, weil ich natürlich vor allem durch meine 10-jährige Tesla-Historie da und in zig Hunderten, wenn nicht Tausende von Gesprächen mit Elektroautofahrern und Interessenten da natürlich ein Know-how aufgebaut habe, wo ich ganz gut einschätzen kann, was wird gerade im Markt gefragt, welche Unternehmen haben vielleicht eine Zukunft und welche müssen ihr Geschäftskonzept nochmal überdenken. Und das mache ich projektbezogen oder eben, wie du auch sagst, im Beirat. Und und ganz frisch ist eben, dass ich auch dem Schweizer Startup Microlino helfe. Die bauen ein elektrisches Citycar, das nächstes Jahr auch auf den Markt kommt. Die Städte werden immer voller. Der Trend zu Megacities geht auch weiter. Und da werden natürlich kleine Elektroautos stark auch gefragt sein. Und da sehe ich eine starke und sehr gute Zukunft auch für Microlino. Unterstütze auch gerne im Beirat. Aber ich spreche auch mit anderen Firmen noch für Beiratsmandate gerade.
Okay, dann erstmal danke für die Beantwortung dieser Fragen. Jetzt eröffnen wir die Fragerunde für all die Zuseher und Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie können jetzt und Sie sollen jetzt eigentlich Ihre Fragen stellen. Also legen Sie einfach mal los. Ich lese die Fragen dann vor und Jochen beantwortet sie. So, da sind schon eine ganze Reihe an Fragen eingetrudelt. Ich fange mal mit der ersten, die da rankam. Es gibt ja bekanntlich, schreibt einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen, es gibt bekanntlich viele vielversprechende EV-Startups aus China, welche Experten von traditionellen Autoherstellern angestellt haben. Viele wurden ähnliche Erfolge wie Tesla zugetraut, zum Beispiel Byton, aber viele dieser Unternehmen haben dennoch nur starke Probleme, weitere Finanzierungen zu bekommen, um ihr Produkt auf den Markt zu bringen. Was sind denn deiner Meinung nach die Hauptgründe, warum viele der chinesischen Elektroauto-Startups aktuell Probleme haben? Kann deiner Meinung nach einer dieser Player noch eine Tesla-Story schreiben und wenn ja, welcher?
Byton hatte ich auch selbst im Gespräch erwähnt, also es ist wirklich gerade hochaktuell. Ich glaube, die Kommunikation kam gerade heute. Das ist so ein bisschen zweierlei. Also zum einen wirklich dieses Thema Skalierung. Wir haben bei Tesla immer davon gesprochen, dass wir eigentlich das Flugzeug bauen, während wir es fliegen. Also du musst das Produkt haben, du musst die Mitarbeiter onboarden, du musst die Produktion aufbauen, eine Supply Chain weltweit und dann ein Vertriebssystem. Es ist halt nicht so einfach wie Software zu schreiben und dann übers Internet gratis mit einem Klick zu vertreiben. Da steckt natürlich in der Autobranche viel mehr drin. Ne? Die Autobranche hat sehr, sehr hohe Markteintrittsbarrieren, wo nicht jeder schafft. Und eigentlich jetzt durch die Komplexität, die ein Stück weit wegfällt, weil Elektroantriebe einfach viel leichter sind. Man nimmt eine Batterie, einen Elektromotor, man nimmt ein Batteriemanagementsystem, Elektronik und bringt es zusammen zu einer Symbiose. Denken natürlich sehr viele, sie können plötzlich auch ein Auto bauen. Aber ganz so leicht ist es nicht. Wir haben vorhin das Beispiel auch von VW gehört mit den Software-Themen. Und da ist natürlich der Make-and-Break-Point, dass man wirklich die richtigen Leute mit der Kompetenz erstmal anziehen kann, diese Talente bekommt. Wenn man das schafft, geht es natürlich um die Finanzierung und da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie ambitioniert der Plan ist und was man alles von Anfang an tackeln möchte. Byton wollte jetzt sofort in den Massenmarkt einsteigen, wo man eben, um zu bestehen und Geld zu verdienen, natürlich sofort hohe Stückzahlen auch liefern muss, ja. Und da kann es natürlich schon mal sein, dass dann auch ein Investor vielleicht so ein bisschen die Geduld verliert. Und dann kommt noch die Corona-Krise dazu. Und dann werden alle zappelig. Ne? Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Beispiele, die erfolgreich sind. Da gibt es Hersteller, die kennen die wenigsten. Da gibt es Aways beispielsweise. Da gibt es XPeng in China, die gerade sehr großen Erfolg auch und schaffen. Wie haben sie das gemacht? Natürlich mit einem sehr großen Fokus erstmal auf ihren Kernmarkt, eben China, und gehen dann zum richtigen Zeitpunkt eine Expansion an. Aber ich glaube auch ein Hersteller wie beispielsweise NIO, der auch unglaublich großen Erfolg hat, auch bereits an der Börse gelistet ist, dass der eine rosige Zukunft haben wird. Also es gibt Beispiele, wo eben ein paar Elemente, wie eingangs besprochen, fehlen. Und es gibt aber auch andere Beispiele, die definitiv das Potenzial haben, da auch weiter erfolgreich zu sein oder sich noch auch erfolgreicher zu etablieren.
Okay, dann hätten wir noch eine Frage, also Premium-Autohersteller versus Tesla, schreibt einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer. Die deutschen Premium-Automobilhersteller hatten 2019 circa 30 Milliarden Euro Gewinn, Tesla mehr als 60 Millionen Euro Verlust. Trotzdem ist Tesla mehr wert, unter Anführungszeichen, als die drei deutschen, großen Deutschen zusammen. Ist das Ihrer Meinung nach oder deiner Meinung nach gerechtfertigt?
Ja. Da geht es immer wieder um die Frage Profits und Gewinn. Wenn man in so einer Aufbauphase ist, Tesla hätte schon mit dem Roadster Gewinn machen können, wenn man nicht die Entwicklungskosten für das Model S gehabt hätte. Auch mit dem Model S für sich hätte man schon Gewinn machen können, wenn man nicht ins Model X investiert hätte. Und so ist es natürlich, geht es immer weiter. Aber Tesla versteht es natürlich, sich die Produktvielfalt so groß zu machen, dass irgendwann später ein viel größerer Gewinn kommt. Und das rechtfertigt dann natürlich auch die Marktkapitalisierung. Weil natürlich haben die deutschen Hersteller einfach mit ihrer 50- bis 100-jährigen Historie gewachsene Netze, ausgebaute Produktpaletten. Aber da muss man natürlich auch erstmal hinkommen. Und ich glaube, das sieht man gerade an der Börse, welche Fantasie das richtige Antriebskonzept eben wie Tesla bewirken kann, der richtige USP, dass man ein Supercharger-Netz hat, dass man in autonomes Fahren investiert und mit dem Announcement vom Elon mit den Robotaxis da entsprechend natürlich auch eine Fantasie wecken kann. Zugute muss man Tesla halten, auch wenn es lange gedauert hat, aber die letzten drei Quartale hat man Gewinn ausgewiesen. Jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht, auch mit der Corona-Krise. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, man sieht, dass sie langsam auf dem richtigen Weg sind und da entsprechend auch sich so aufgestellt haben, um Gewinne einzufahren.
Okay, und vielleicht da nochmal anschließend auch eine Frage zum Thema, naja, wie hat sich Tesla entwickelt und wie funktioniert das? Da will jemand wissen, wie funktionierte der Aufbau des Werkes mit Leuten, die zuvor nie ein Werk gebaut haben, beziehungsweise mit Leuten, die nur altmodische Werke gebaut haben? Oder allgemeiner, wie funktioniert der Aufbau von großen Strukturen mit Personen, die da nie Struktur hatten oder Personen, die aus trägen Konzernen kamen? Also sprich, wie schafft man es mit so alten Strukturen, was Neues also aufzubauen?
Am Ende vom Tag ist es natürlich die Mischung, die man im Team hat. Ne? Also und da hat man natürlich Leute gebraucht, die sich mit dem Aufbau von Werken gut auskennen. Es gab den Gilbert Passin, der, ich glaube, für Lexus und Toyota Werke aufgebaut hat. Auch der Peter Hochholdinger, der beispielsweise die A4-Produktion von Audi geleitet hat. Der kam dann zu Tesla und hat seine Erfahrung mit reingebracht. Aber das allein reicht natürlich nicht aus, weil man noch viel mehr Software-Themen hat, ne? Und von Anfang an da eigentlich auf eine sehr starke, hochautomatisierte Produktion auch gesetzt hat. Und da brauchst du eigentlich so ein gutes Team mit Ecken und Kanten, also sprich aus der traditionellen Industrie, aber natürlich auch Vordenker aus dem Silicon Valley, die vor allem im Softwarebereich fit sind. Und das sieht man auch so ein bisschen in den Stores heute, wenn man da mit den Leuten spricht. Da kommen vielleicht ein paar wenige vom Autohersteller, aber andere kommen, sind völlig branchenfremd, weil es um gewisse andere Dinge auch geht, ne? Dass man eben einen guten Kundenservice bietet und nicht zwingend nur über die Produktkompetenz, die man von anderen Autoherstellern erlangt hat, argumentieren muss, sondern eher für gute Stimmung sorgt beispielsweise.
Okay, und dann hatte ich da noch ein paar Fragen in Richtung, ich würde sagen, Vermarktung. Hängt die weitere Skalierung, will da jemand wissen, von einem Mehr an Probefahrten ab oder gibt es da marktspezifische Unterschiede? Und dann wollte noch jemand was wissen, Vermarktungsstrategie, Probefahrten und Skalierung und City Showrooms, ob es dazu konkrete Pläne gibt. Da bin ich mir jetzt sicher, ich vermute mal, dass sich das alles auf Tesla bezieht.
Ich kann mir vorstellen, in welche Richtung es geht. Ich möchte auch gar nicht über Internas jetzt sprechen, was die Zukunft angeht oder was auch immer. Aber ich glaube, was ich so als Erfahrung mitnehme und auch aus Gesprächen mit anderen Startups heute mitnehme, ist, gerade beim Automobil, gerade wenn es um neue Technologie geht und um den Aufbau von Vertrauen geht, spielt natürlich die Probefahrt noch eine gewisse Rolle. Ich glaube, mit zunehmender Brand Awareness und wenn man gezeigt hat, vielleicht mit einem ersten Produkt, dass es funktioniert und das Vertrauen in eine Firma auch da ist, dass das weniger wichtig wird und ein bequemer, convenient Sales-Prozess da auch entscheidender ist, also es sehr leicht macht. Und ich glaube, da hat natürlich Tesla auch richtige Schritte gelegt. Wenn man heute auf die BMW-Webseite geht und sich einen Einser konfigurieren möchte, da hat man, ich glaube, 400-500 Optionen, ja, also oder Kombinationsmöglichkeiten. Es fängt irgendwie bei 10 Farben an, mit 7 Felgen geht es weiter. Da gibt es Chromleisten hier und Pakete da. Und das macht natürlich die Konfiguration von einem Auto unglaublich komplex und zeigt eigentlich, dass man den Weg so in Richtung Handel auch kanalisiert. Wenn man sich jetzt den Konfigurator von einem Elektroauto-Startup sich anschaut, die sind meistens viel weniger komplex. Ja, da gibt es eine Handvoll Farben. Da gibt es bei Tesla jetzt schwarzes oder weißes Interior bei Model 3 und plötzlich hat man 20, 30 Varianten. Das macht es natürlich dann auch entsprechend leichter, einen Online-Absatz zu forcieren. Aber die Schritte muss natürlich die Industrie dann auch gehen. Aber ich glaube, das kommt immer mehr in der Zeit.
Genau, und vielleicht da noch eine Frage anschließend. Da will jemand wissen, nach wie vor bietet Tesla eine eher mäßige Performance im Bereich Aftersales. Warum tut sich Tesla damit so schwer?
Da muss man natürlich Tesla fragen. Ich bin jetzt ein Dreivierteljahr draußen. Ich meine, was man Tesla zugute halten muss, die haben natürlich ein unglaubliches Wachstum, einen unglaublichen Erfolg. Es werden immer mehr Fahrzeuge nachgefragt. Man liefert Tausende von Autos aus. Und die Struktur im Hintergrund muss natürlich auch mitwachsen, aber das passiert. Ich glaube, da hat man auch Schritte entsprechend genommen. Beispielsweise kann man über die App mittlerweile auch Servicetermine vereinbaren und kriegt die auch sehr zeitnah. Und das ist, glaube ich, dieser Lernprozess, in dem man dann auch ist und die Kapazitäten, die halt dann der Anzahl der Fahrzeuge, die in so einem Markt sind, auch folgen. Aber was ich so raushöre, wenn ich mit Interessenten oder Kunden auch spreche, ich glaube, da wird man schon massiv besser. Ich glaube, da war so in den ersten Wellen, wo dann wirklich massiv mehr Fahrzeuge plötzlich kamen, Einführung von Model 3, sah es da ganz anders aus noch.
Okay, genau, dann vielleicht noch eine andere Frage, anderer Bereich. Warum, will jemand wissen, ist Tesla, glauben Sie, so weit vorne beim Thema Software? Und vielleicht daran auch anschließend dann noch die Frage, wird das Auto zu reiner Hardware und damit die meisten Autohersteller zu reinen Hardware-Lieferanten degeneriert, während die großen Tech-Konzerne wie Google zu den modernen Herstellern aufsteigen? Das gehört ja da auch irgendwie zusammen.
Ja, absolut. Also man kann die Historie natürlich da nicht leugnen. Man ist im Silicon Valley zu Hause. Da passiert unglaublich viel, was Software angeht. Und hat natürlich auch entsprechende Talente, die dann plötzlich Produkte, die Jahrzehnte, vielleicht auch ein Jahrhundert existierten, neu zu denken. Und diese Innovation hat sich Tesla natürlich auch zunutze gemacht. Und so wurden dann plötzlich Over-the-Air-Updates erfunden, also dass das Auto immer besser wird und mehr Funktionalität bekommt nach der Auslieferung. Ja. Also ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass man da sehr, sehr innovativ natürlich im Silicon Valley unterwegs ist. Ich glaube, was war nochmal die Anschlussfrage, die zweite?
Also die zweite Frage war, warum ist Tesla so weit vorne im Bereich Software?
Ja, ich glaube, das war beantwortet, aber ich glaube, da gab es noch so neben.
Es gab dann noch die Geschichte mit der, richtig, wird das Auto zur reinen Hardware und degenerieren. Die meisten Autohersteller damit zu Hardware-Lieferanten, während die Tech-Konzerne sozusagen die Hersteller von morgen sind.
Ja, also ist natürlich schwer, da so weit in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, den Schuss haben mittlerweile alle gehört. Daimler kommt mit 3 Elektroautos nächstes Jahr, VW mit dem Hochlauf jetzt von dem ID3. Ich glaube, die haben schon die richtigen Weichen jetzt gestellt, dass sie da auch in dem Segment mitschwimmen können. Es gibt auch erste Anzeichen, wenn man jetzt Norwegen sich anschaut. Die ersten 5 Monate zumindest, ich glaube, bis dahin liegen die Zahlen auch vor, ist jetzt plötzlich der Audi e-tron das führende verkaufte Fahrzeuge in Norwegen. Ja? Also hat das Tesla Model 3 auch abgehängt. Und es zeigt, dass die deutschen Hersteller das schon verstanden haben. Ob jetzt der ein oder andere von denen nur noch als Hardware-Lieferant gradiert wird, es ist schwer zu sagen. Natürlich wollen die Alphabets und Googles da mitmischen. Gerade letzte Woche wurde auch bekannt gegeben, dass ein Startup, das sich im autonomen Fahren einen extrem guten Ruf auch erarbeitet hat, Zoox für gut eine Milliarde da auch übernommen wurde. Also ich glaube, von dem Stück Kuchen möchten noch ein paar andere was abhaben. Es gibt andere Beispiele, die es wieder aufgegeben haben. Also wenn man jetzt Dyson nimmt, große Ankündigung, ein Elektroauto zu bauen, auch Apple beispielsweise. Bei dem ersten weiß man, dass es aufgegeben wurde. Bei Apple bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob da nicht noch was passiert. Also der Apple-Bereich mit den Special Projects. Da gibt es schon noch ein paar Leute, die sich sehr intensiv mit dem Automobil auseinandersetzen, wie ich weiß. Würde mich nicht überraschen, wenn da doch noch irgendwas kommt. Aber es ist klar, dass da viele natürlich von diesem großen Milliardenmarkt was abhaben wollen.
Genau. Noch eine Leserfrage, die dazu passt. Wie siehst du denn in diesem Kontext die Kooperation von Startups und Corporates?
Ja. Also ich glaube, es kann funktionieren, wenn die Ergänzung auch wirklich sinnvoll ist. Wenn man jetzt so die Autobranche sich anschaut, woran es oft scheitert, ist ja die Plattform. Jedes Fahrzeug braucht eine Plattform und die kostet leider zwischen 300 und 400 Millionen. Und wenn man da natürlich einen finanzstarken Partner hat, der damit investieren kann, oder wenn man für ein erstes Fahrzeug, um dieses Vertrauen, das man halt auch braucht, aufzubauen, dann auf eine Plattform zurückgreifen kann, dann kann das funktionieren. Ich glaube, so ein paar Startups sehen wir auch oder sehe ich auch. Aber ansonsten muss man natürlich gucken, ob man da wirklich auch gut zusammenarbeiten kann oder ob dann der Graben, der zwischen Corporate und Startup da auch herrscht, vielleicht doch zu groß ist, dass man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und dieses Hands-on und Scrappy, das ein Startup auch braucht, um erfolgreich zu sein und schnell auch zu agieren, ob das nicht dann auf so gewachsene Konzernstrukturen mit langen Entscheidungsprozessen, um da das mal in Bildern zu malen, ob das dann nicht funktioniert vielleicht. Ja, das ist möglich.
Genau, wir haben dann noch eine ganze Reihe an Fragen zum Thema Batterien und Ausbau und Förderung der Elektromobilität in Europa. Mhm. Ich fange mal an. Die eine Frage hier war, wie sollte deiner Meinung nach der Ausbau der E-Mobilität in Deutschland und Europa seitens der öffentlichen Hand gefördert werden? Und dazu passt dann auch wahrscheinlich ganz gut, für wie wichtig erachtest du denn eine europäische Batteriezellfertigung für den Erfolg der deutschen Premiumhersteller?
Ja, also ich glaube, die Schritte, die man jetzt zuletzt hier genommen hat, wenn ich jetzt da nach Deutschland schaue, auch mit dem Konjunkturpaket, ich glaube, da nimmt man schon eine ganze Menge von Hürden weg. Beispielsweise in Deutschland wurde die Dienstwagensteuer für Elektrofahrzeuge nach unten korrigiert, was für die Dienstwagenfahrer sehr spannend macht. Zum Umweltbonus noch die Innovation. Also da gibt es auf Produktseite gibt's unglaublich viel Förderung. Auch was Ladeinfrastruktur angeht, gibt's jetzt in Deutschland die Vorgabe beispielsweise, dass jede Tankstelle auch eine Ladestation oder ein Ladestationsnetz mit aufbauen muss. Da merkt man natürlich, dass so ein bisschen altes Denken auf neues Denken kommt, weil es wurde immer noch verkannt, dass eigentlich ein Elektroautofahrer zum Großteil zu Hause lädt, über Nacht und am nächsten Morgen dann mit einer vollen Batterie losfährt und dann eigentlich eine Schnellladeinfrastruktur braucht, irgendwo zwischen den Metropolen und nicht zwingend in seiner Stadt oder in seinem Dorf an der Tankstelle. Nichtsdestotrotz glaube ich, es geht in die richtige Richtung und da setzt man gute Pflöcke. Batteriezellfertigung für Europa, ich glaube, was oft verkannt wird, es gibt ganz viele Hersteller, die sich um Batterien und die Batteriefertigung auch kümmern, ob es jetzt LG Chem ist, ob es Cuttle ist aus China beispielsweise. Und da wird ja auch schon viel investiert. Ja? Gerade in Ostdeutschland, in Thüringen baut Cuttle ein Werk auf. Daimler war früh auch mit dabei, in Kamenz beispielsweise. Also da passiert ja schon sehr, sehr viel. Ich glaube jetzt, ob das jetzt den großen Unterschied macht, dass man in ein eigenes Werk noch in Europa hat oder die Supply Chain. Man macht sich natürlich ein bisschen unabhängiger. Man sieht jetzt, wie Daimler da dann natürlich auch ein bisschen drunter leidet, dass die Batterien nicht so schnell gebracht werden können für den EQC. Das kann Vorteile haben, aber ich glaube, insgesamt ist die E-Mobilität schon so weit aus dem Bahnhof raus, dieser Zug, dass es mit oder ohne funktionieren wird.
Genau, und wie ist denn deine Einschätzung, welchen Vorsprung hat Tesla bei der Batterietechnik? Das war auch noch eine der Fragen. So, Moment, und jetzt muss ich einmal scrollen. Siehst du einen markanten Batterienvorteil bei der Gigafactory von Tesla gegenüber den deutschen Premium-Herstellern, welche aktuell noch auf rein asiatische Hersteller zurückgreifen müssen?
Ja, vielleicht nochmal kurz die erste Frage, Entschuldigung.
Das ist immer schwierig. Die erste Frage war, welchen Vorsprung hat Tesla bei der Batterietechnik? Ach so.
Das, ja, genau. Ja. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einem Daimler-Mann, jetzt auch schon nach meiner Tesla-Zeit, und dann hat man eigentlich schon sehr früh sich eingestanden, dass man dass Daimler, ich glaube so 2015, wo Tesla 2015 war, dort erst im Jahr 2020 sein wird, insgesamt was Software und Batterie beispielsweise angeht. Das war da eine sehr interessante Einschätzung, die ich da gehört habe. Andere Quellen sprechen gerade so von 2-3 Jahren. Ich glaube, irgendwo in dem Dreh ist es wahrscheinlich. Ich denke, der Elon hat es verstanden mit der vertikalen Integration, von der er immer spricht. Da auch sich weiter ein USP auch aufzubauen, auch für die Zukunft. Und da schaue ich genauso mit Fiebern dem Battery Day entgegen, der, glaube ich, im September sein wird, wo man dann wahrscheinlich auch die neuesten und letzten Updates da auch direkt von Tesla hören wird. Aber ein paar Jahre Vorsprung sind es natürlich noch heute, ja, keine Frage.
Okay, das heißt, du siehst einen markanten Batterienvorteil gegenüber den deutschen Premium-Herstellern von Tesla aktuell noch?
Aktuell, ja.
Ja. Okay, und weil du das Stichwort vertikale Integration erwähnt hattest, da gab es auch noch eine Frage. Du sagtest, Elektrizität wird die Megacities retten, aber es kommt auch auf den Strommix an, so die Frage. Denkst du, dass sich Tesla und andere in den Solarbereich bewegen könnten, das heißt stärkere vertikale Integration?
Naja, Tesla hat es ja schon gemacht vor ein paar Jahren. Also man hat ja den Hersteller, wo ich glaube Elon auch im Beirat war, SolarCity hat man geschluckt und übernommen und mit dieser Kompetenz dann auch beispielsweise Powerwalls, Powerpacks und Solarpanels und Solaranwendungen gebaut. Also das ist ja eigentlich schon passiert, weil man sehr früh erkannt hat, mit den Batterien kann man noch mehr machen, eben Heimspeicher machen oder auch Serverfarmen aufrechterhalten oder irgendwie, es ist ja nicht überall so ein stabiles Netz wie jetzt beispielsweise in Europa. Ja. Und wenn man nach Indien schaut oder nach Afrika schaut, da ist natürlich auch für so die Absicherung von Netzen wirklich mit sehr, sehr vielen Kilowattstunden Pufferspeicher, die da gefragt sind oder auch Megawattstunden. Und entsprechend hat man da schon eigentlich früh in die Richtung investiert und das Produktportfolio erweitert. Also es hat eigentlich schon passiert schon.
Okay, genau. Ich glaube, du warst jetzt, war ein kurzer Haker drin, aber ich glaube, die Antwort, hoffe, dass das soweit jetzt für alle Teilnehmer da auch halbwegs klar war. Ich wollte noch, genau, paar Sachen hätte ich noch. Zum Thema Nachhaltigkeit und Alternativen, da wollte jemand wissen, für welche Mobilitätsbereiche hältst du die Elektroantriebe als nachhaltig? Und dann gibt es eine ganze Reihe zum Thema Wasserstoff, was wann besser ist. Aber da vielleicht mal kannst du mal schildern, für welche Mobilitätsbereiche du Elektroantriebe als nachhaltig erachtest.
Also wenn ich mir jetzt die Autobranche anschaue, also eigentlich egal, ob es Kleinwagen, Mittelklasse, Premium-Segment ist, es ist eigentlich die einzige Form der nachhaltigen Mobilität. Ja? Weil ein batterieelektrisches Auto kann immer mit Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft betrieben werden, entsprechend der Motor. Und das hat diese Möglichkeit haben andere Antriebsformen nicht. Was beim Stichwort Wasserstoff oft verkannt wird, es ist keine Energiequelle, sondern es muss synthetisch hergestellt werden. Und bei diesem Umwandlungsverfahren geht eine ganze Menge Energie verloren. Deshalb glauben eigentlich die führenden Experten nicht dran, dass es in irgendeiner Form auch für die Pkw Anforderungen so eine Zukunft hat. Als ich bei BMW war, da hat man, glaube ich, 30 Jahre am Wasserstoffantrieb geforscht. Und was man geschafft hat, war eine Handvoll 7er BMWs für irgendwelche VIP-Kunden oder Celebrities. Und dann das Projekt irgendwann eingestampft. Daimler hat auch vor kurzem bekannt gegeben, dass man eigentlich nur noch auf batterieelektrisch geht. Also ich glaube, da ist man schon ziemlich weit. Was Personenkraftwagen angeht, wenn man die Industrie ein bisschen größer sich anschaut und rauszoomt und das ganze Thema Logistik und 7,5 Tonner etc. anschaut, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht im Lkw-Bereich auch gewisse Vorteile durch Wasserstoff auch kommen, wo man so von Nord nach Süd durch ganz Europa irgendwie 1000, 2000 Kilometer auch fahren muss und ziemlich gute planbare Streckenabschnitte hat und da entsprechend vielleicht auch mit Wasserstoff agiert, weil es vielleicht keinen Sinn macht, da eine Tonne oder 2 Tonnen Batterien mit rumzuschleppen und das ist ein Fahrzeug natürlich auch sehr, sehr teuer macht. Das könnte ich mir vorstellen und es wird auch am Schluss das Rennen zeigen zwischen Nikola Motors, die jetzt gerade an die Börse gegangen sind, eben an ein Unternehmen, das auf Wasserstoff-LKWs fokussiert sind, die in Ulm in Deutschland auch ein Werk aufbauen und dem Tesla Semitruck beispielsweise oder auch anderen Elektro-LKW-Herstellern. Aber das wird dann, glaube ich, die nächsten Jahre dann auch zeigen, was sich da durchsetzt.
Also das heißt, du gibst bei Wasserstoffautos bzw. Brennstoffzellen im Pkw-Bereich wenig Chancen, ja. Um das nochmal klar zu genau. machen, weil da auch ein paar Fragen kamen, im Lkw-Bereich etwas mehr.
Ja, mit planbaren langen Strecken kann ich mir das vorstellen, wo es um Logistik geht, aber ich glaube, so der Individualverkehr, das ganze Wasserstoffnetz nochmal aufzubauen, die Unfallgefahr etc., Verflüchtigung von Wasserstoff und lauter solche Sachen. Ich glaube, das wurde schon vielfach auch diskutiert. Und eben das große Thema, dass man erstmal den Wasserstoff auch herstellen muss und da eine Menge Energie auch verloren geht. Da macht es mehr Sinn, direkt auf die Batterie zu gehen, es zu speichern und mit Nicht-Batterie, Entschuldigung, mit nicht mit der Fuel-Zelle weiterzumachen.
Genau, und dann haben wir noch vielleicht ganz langsam, wir müssen langsam zum Schluss kommen, noch eine letzte Frage. Das ist jetzt zur Qualität von Tesla-Autos. Da schreibt einer oder eine, laut der neuen Qualitätsstudie von J.D. Power baut Tesla die qualitativ schlechtesten Autos. Im Durchschnitt haben die Autos 250 Mängel, also 100 Tesla-Autos, 250 Mängel. Wie schätzt du denn die Qualität der Fahrzeuge von Tesla im Vergleich zu deutschen Premium-Herstellern ein? Und ja. Ich glaube, da war dann noch eine andere. Wie erklärst du trotz Roboterproduktionsstraßen die immer noch kritisierten hohen Spaltmaße etc.?
Ja, also ich glaube, bei letzterem Thema wurde man schon deutlich besser. So ein bisschen ein typischer Verlauf auch vom Hochlauf einer Produktion, dass man dazulernt und dass die Mühe und Signifikanz auch kleiner wird. Das habe ich eigentlich bei allen Teslas so gesehen, dass es dann immer Stück für Stück auch besser wird. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Fahrzeuge so eine Studie auch nimmt. Sind es Fahrzeuge aus der ersten Produktcharge oder sind es Fahrzeuge der letzten beispielsweise? Da gab es auch einige Studien beispielsweise, die dann auf beim zweiten und dritten Blick, wo man dann rausgefunden hat, gut, es ging halt um ältere Fahrzeuge, die so heute eigentlich gar nicht mehr gebaut werden. Da würde ich Tesla in Schutz nehmen. Ich glaube, da hat man es jetzt mittlerweile schon verstanden, wie man Autos baut. Keine Frage, die großen deutschen Hersteller haben natürlich eine unglaubliche Engineering-Kompetenz. Die haben, wenn man so ein Fahrzeug auch in den EQC oder in i3 sich reinsetzt, dann spürt man dieses Fit and Finish, diese gute Qualität, vom Interieur auch. Also ich glaube, Autos können die bauen. Tesla kann halt einfach noch das Thema Software viel besser und E-Mobilität oder der Elektroantrieb. Und das ist natürlich im Moment noch stärker das große Unterscheidungsmerkmal zu den traditionellen Herstellern.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Schluss. Erstmal, ja. Jochen, vielen Dank für deine spannenden Antworten und Einblicke ins Unternehmen Tesla. Sehr gerne.